بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit dem Thema das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Und der Autor hat einen Aspekt hier erwähnt, und zwar was die Anführer und Herrscher und Regierenden angeht und wie man oder was man diesbezüglich macht, wenn es um das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten geht. Denn allgemein ist ja das Gebot, wie zum Beispiel im Hadith des Propheten, wer etwas Schlechtes sieht, der soll es ändern. Ja, dieser bekannte Hadith, entweder mit der Hand, wenn er befugt ist, wenn es nicht geht, dann mit der Zunge, wenn das auch nicht geht, dann mit dem Herzen. Und deswegen reden die Gelehrten über das Verhältnis zwischen Bevölkerung, den Bürgern und den muslimischen Herrschern. Und es ist auch wichtig, dieses Thema mal zu behandeln, um zu wissen, wie ist unsere Haltung gegenüber den Gelehrten. Denn es gibt sehr oft die Beschuldigung, die Gelehrten seien Palastgelehrten. Das hört man sehr oft. Und den Gelehrten kann man nicht vertrauen. Warum? Weil sie nicht gegen die Ungerechtigkeit sind. Und sie sagen nichts öffentlich über die Ungerechtigkeit. Und einige gehen sogar so weit, wenn du wissen willst, ob ein Gelehrter Gelehrter ist, dann schau dir an, ob er die Wahrheit spricht. Und gemeint mit Wahrheit sprechen bei diesen Leuten ist, ob er denn die ungerechten Herrscher kritisiert. Bei einigen ist das ein Maßstab. Wenn er die ungerechten Herrscher nicht kritisiert, dann ist es kein Gelehrter. Und deswegen ist die Frage, was sagt As-Salaf As-Salih? Wie haben sie gelebt? Die Sahabe und die Tabi'in und die Gelehrten. Denn wir müssen unsere Religion nehmen von diesen edlen Generationen. Die besten Generationen, wie der Prophet alayhi salatu wassalam es sagte. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, der beste Märtyrer ist Hamza ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten alayhi salatu wassalam, radiyallahu an, und ein Mann, der sich einem ungerechten Herrscher entgegenstellt, ihm das Gute gebietet und ihm vom Schlechten abhält, woraufhin dieser ihn tötet. Also, An-Nabi sallallahu alayhi wasallam redet hier über einen Menschen, der geht zu einem ungerechten Herrscher und kritisiert ihn. Daraufhin wird er von diesem ungerechten Herrscher getötet. Dieser Mann ist ein Shahid, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. In einem anderen Hadith wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, welcher Dschihad ist der beste? Da sagte er alaihi salatu wasallam, ein wahres Wort vor einem ungerechten Herrscher. So, und jetzt kommen natürlich viele und sagen, seht ihr, also An-Nabi alayhi salatu wassalam sagt, das ist überhaupt eines der größten Taten und mutigsten Taten, ein wahres Wort vor einem ungerechten Herrscher. Und deswegen nehmen sie dann das als Maßstab. Sie schauen sich an, die Ulama, und wenn diese Ulama nicht öffentlich Könige oder Präsidenten kritisiert haben, dann sind die unten durch. Dann sagen sie, diese Gelehrten sind nicht vertrauenswürdig und sie haben ihr Wissen nicht richtig genutzt, und obwohl sie ihr Wissen haben, bringt es ihnen nicht, und so weiter und so fort. Jetzt ist aber die Frage, ist dieses Verständnis und diese Interpretation dieses Hadiths richtig? Und was ist denn überhaupt richtig? Richtig ist das, was die Sahabe darunter verstanden haben. Bevor wir zu den Sahaba kommen, erst einmal zum Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam. Er sagte, wer einem Herrscher einen Rat geben will, der soll es nicht öffentlich tun, sondern soll ihn an der Hand nehmen und sich mit ihm zurückziehen. Wenn er den Rat annimmt, ist es gut. Und wenn nicht, dann hat er das erfüllt, was ihm obliegt. Also, An-Nabi a.s. sagt uns hier, dass derjenige, der den Herrscher einen Rat geben möchte, dass er das nicht öffentlich machen soll, vor allen Leuten, sondern dass er es zwischen ihm und den Herrschern, also wie man sagt, unter vier Augen, machen sollte. Wenn dieser Herrscher diesen Ratschlag annimmt, Alhamdulillah, was ist, wenn nicht? Du hast deinen Job erledigt. Das ist also einer der wichtigsten Belege der Gelehrten und natürlich auch der Salaf, As-Salih, wie wir gleich sehen werden, warum sie sagen, man soll die Ratschläge oder Kritik an Herrscher nicht öffentlich vollziehen, sondern im Geheimen, also zwischen dem Herrscher und dieser Person. Wir werden jetzt noch gleich sehen, dass es hier noch eine Differenzierung gibt. Ja, also, wie wir gleich sehen werden, dass es eine Form gibt, die öffentlich sein kann, aber mit einer Voraussetzung, wie wir gleich sehen werden. So, erst einmal, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, man soll den Ratschlag nicht öffentlich tätigen? Denn die meisten Herrscher, insbesondere wenn sie ungerecht sind, werden diese Ratschläge nicht annehmen und werden gegen diese Menschen angehen, die diese Kritik geäußert haben. Und es wird dann natürlich zu Konflikten kommen, denn dieser eine Gelehrte zum Beispiel, oder es muss ja kein Gelehrter sein, egal wer es jetzt ist, der öffentlich einen Herrscher kritisiert, er wird wohl Gefolgsleute haben. So, und dieser Herrscher wird jetzt gegen diese Gefolgsleute angehen. Dadurch kommt es zu mehr Unruhen, bis es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und das will der Islam vermeiden. Und daher, wenn wir uns die Haltung der Sahabe anschauen, mit ungerechten Herrschern, also wir reden jetzt nicht nur mit gerechten Herrschern, sondern mit ungerechten Herrschern. Gab's sowas? Gab's? Also lebten denn Sahabe in Zeiten von ungerechten Herrschern? Ja, schon mal was von Al-Hajjaj ibn Yusuf gehört? Al-Hajjaj ibn Yusuf war vielleicht der schlimmste General, den es überhaupt gab in der islamischen Geschichte. Also der hat die Kaaba beschossen. Also, was gibt es noch schlimmer? Und er hat die Sahaba bekämpft. Das heißt, er war sehr ungerecht. Abgesehen natürlich von den Nicht-Sahaba bei Tabi'in und so weiter und so fort. Und in seiner Zeit lebten Sahaba wie Ibn Umar, wie Ibn Abbas und andere Sahaba, radiallahu anhu. Und in seiner Zeit und auch danach, das ist die Umayyadenzeit. Und wer das ein bisschen detaillierter mitbekommen will, der kann sich gerne die Vortragsreihe anschauen, die ich gemacht habe über die Umayyaden, ja, also die islamische Geschichte, die Umayyadenzeit. Und da habe ich die einzelnen Aufstände, die es gab, auch erwähnt. Jetzt nicht jeden kleinsten Aufstand, aber so die wichtigsten Aufstände, die es gab. Und die Haltung der Sahabe. Allgemein, also die Details könnt ihr gerne euch dort anschauen. So, allgemein gilt, dass die Sahabe schlussendlich zur Stellungnahme kamen, zur Haltung kamen, dass man keine Aufstände macht gegen muslimische Herrscher, die ungerecht sind. Warum? Weil es nur zum Blutvergießen kommt. Es kommt nur zu Bürgerkriegen. Und das ist etwas, was natürlich schlimm ist. Menschen werden getötet. Das ist etwas, was sehr schlimm ist. Einige kommen und sagen, das nehmen wir in Kauf. Ja, du willst nicht mehr leben, das ist deine Sache. Aber der Islam ist dazu da, das Leben zu bewahren, das Leben zu beschützen. Und in der Geschichte, der islamischen Geschichte, gab es keine Erfahrung, die besagt, das hat was gebracht am Ende. Nein, sondern der Herrscher ist Herrscher geblieben, die Ungerechtigkeit ist geblieben, ist sogar vielleicht mehr geworden. Und deswegen ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass man keine Aufstände macht gegen die Herrscher. Das ist etabliert bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Es mag sein, dass in den Anfängen der islamischen Geschichte es 1, 2, 3 Sahaba gab, die vielleicht doch einen Aufstand gemacht haben, aber mit der Zeit kam es zu einem Konsens, und das habe ich in dieser Reihe auch erläutert, so dass die Gelehrten in ihren Aqida-Werken erwähnen, wir machen keine Aufstände gegen muslimische Herrscher, auch wenn sie ungerecht sind. So, das ist schon mal Punkt 1. Wer hier ein Problem hat, der muss natürlich die islamische Geschichte lernen, sich die Ahadith auch anschauen des Propheten ﷺ, in denen er erwähnt, dass man dem Herrscher gehorcht, natürlich im Rahmen des Halal. Wenn er dir sagt, du sollst Alkohol trinken, trinkst keinen Alkohol. Aber gemeint ist, dass man dem Herrscher gehorcht und keinen Aufstand macht, auch wenn er ungerecht ist. So, deswegen, damit es nicht zu diesen Konflikten kommt, zu den Bürgerkriegen kommt, gibt es eine andere Sache. Dazu gehört eben die Kritik von Herrschern. Denn der Herrscher wird sich das nicht einfach anhören. Der Ungerechte wird sich nicht das einfach anhören. Aha, da ist eine Gruppe, die redet schlecht über mich und ihr, ah, die sind auch. Sondern der wird agieren, der wird nicht zuschauen. Hat er ein Recht? Er ist ungerecht. Er will machen und lassen, was er will. Und diejenigen, die ihn kritisieren, jetzt wird er sie bekämpfen, er wird sie töten, er wird sie verhaften, er wird sie unterdrücken und so weiter und so fort. Deswegen sagt der Islam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sagt, möchtest du die Situation ändern? Gehe zu ihm hin, zu diesem König, Präsidenten, Sultan, Emir, nenn ihn wie du willst und rede mit ihm. Das ist deine Sache, die du machen kannst. Aber nicht öffentlich. Warum nicht öffentlich? Ja, weil öffentlich, er wird dagegen ankämpfen, andere werden dann wieder mehr reden, er wird wieder umso ungerechter, und dann haben wir Bürgerkrieg. Und wenn es Bürgerkrieg gibt, gibt es keine Sicherheit mehr, weder für Leben noch für Hab und Gut, auch die Religion. Du willst beten, auf einmal kannst du nicht mehr beten, weil irgendjemand angreift und so weiter und so fort. Und wichtig, wir reden hier über muslimische Herrscher. Unter den Sahaba, als in der Zeit der Fitna ist also die Zeit, in der Uthman radiallahu an getötet wurde. Ja. Und was daraus eben passiert ist an Konflikten. Und Usama ibn Zayd, radiallahu an, einige kamen zu ihm und sie sagten ihm, willst du nicht mit Uthman reden? Da sagte er, glaubt ihr denn, ich spreche nicht mit ihm, außer, dass ich es euch hören lasse? Ja, das ist genau der Aspekt wie heutzutage. Ja, die Gelehrten, die reden nicht mit dem Herrscher. Muss er dir das erst vorzeigen? Usama ibn Zayd sagt, Glaubt ihr denn, erst wenn ich vor eurer Nase, erst wenn ich vor dem Publikum mit dem Herrscher rede, dann erst gilt, dass ich geredet habe. Ich spreche mit ihm im Stillen, also unter vier Augen, ohne eine Sache zu eröffnen, deren Eröffnung ich nicht liebe. Was soll denn das heißen? Also er sagt, ich will nicht der Erste sein, der hier ein Fass öffnet, wie man im Deutschen sagt. Was denn? Das öffentliche Kritisieren von Herrschern. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, willst du die heutigen Ungerechten denn vergleichen mit Uthman? Junge, wenn man so vorsichtig ist, was Uthman angeht, obwohl Uthman ein edler Sahabi ist, und Uthman radiallahu an ist einer der 10, die das Paradies zu Lebzeiten versprochen bekam. Und trotz, also er ist ein gerechter, ein tugendhafter Herrscher. Und da ist Usama ibn Zayd schon vorsichtig und sagt, Jungs, das will ich gar nicht erst beginnen. Dann doch erst recht, wenn es um Ungerechte geht. Es geht also nicht darum, dass wir sagen, seht ihr, guck mal, diese Herrscher, die sind wie Uthman. Welcher Mensch sagt, diese Herrscher sind wie Uthman, radiallahu anh? Aber das ist dieses Qiyas al-Aula, also dieses Erst-Recht-Argument. Wenn man bei Uthman, radiallahu anh, sagt, Jungs, guckt mal, nicht öffentlich, obwohl Uthman ein gerechter Herrscher ist, dann doch erst recht musst du dich in Acht nehmen vor den Problemen, wenn es ein ungerechter Herrscher ist. Und doch kam es zu den Konflikten. Wie entstand überhaupt dieser Konflikt, dass Uthman getötet wurde? Radiallahu anh. Einige haben über ihn geredet. Oh, der betreibt Vetternwirtschaft. Oh, guck mal, der hat einige abgesetzt und dann von seiner Familie eingesetzt. Bis dann die Unvernünftigen so sehr Groll hegten gegen Uthman radiallahu anh, dass sie ihn getötet haben. Das ist der springende Punkt. Das heißt also, durch das Gerede öffentliche Kritik passiert was? Unvernünftige sagen sich, auf in den Kampf, der Mama jetzt fertig und so. Und was passiert? Es passiert ein Bürgerkrieg. Sa'id ibn Jubayr, radiallahu anh, sagte, ich fragte ibn Abbas, radiallahu anh, soll ich meinem Imam, und Imam ist jetzt nicht Vorbeter, sondern Imam ist der Herrscher. Der Herrscher nennt man auch, wird auch Imam genannt, weil er das Volk leitet. Soll ich meinem Imam das Gute gebieten? Er sagte, wer redet jetzt? Ibn Abbas, radiallahu anh. Wenn du fürchtest, dass er dich tötet, dann nicht. Das ist Ibn Abbas. Will jetzt irgendein Verrückter behaupten, Ibn Abbas sei ein Palastgelehrter? Die Maßstäbe heute, barakallahu fikum, sind kaputt. Die Maßstäbe sind kaputt. Anstatt dass wir uns fragen, was haben die Sahaba getan, wollen wir einfach nur Show. Boah, der hat geredet. Uiuiui, war das aber eine Predigt. Alter, der hat den auseinandergenommen, hat er den. Ja, und jetzt? Ist das Manhaj al-Sahaba? Haben die Sahaba das getan? Er sagt, wenn du fürchtest, dass er dich tötet, dann nicht. Aber Sekunde mal. Hat nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, der beste Dschihad ist ein wahres Wort vor einem ungerechten Herrscher? Und hat er nicht gesagt, der beste Shahid ist Hamza radiallahu anhu und einer, der ein wahres Wort vor dem Herrscher gesagt hat, du hast ihn getötet? Ja, ja. Aber Ibn Abbas meint, wenn der Schaden zu groß ist, es ist nicht nur so, dass da wird einer getötet, das war's. Nee, es wird jetzt dieser ungerechte Herrscher, der geht jetzt von Tür zu Tür, von Haus zu Haus, und wer mit diesem gesessen hat, den packt er jetzt. Hat er mit dem geredet? Ist es sein Schüler? Ist es sein Nachbar? Gehört er zu seiner Familie? Allesamt kommt. Das meint er. Wenn du es dennoch tun willst, ihn, den Herrscher, den ungerechten Herrscher, einen Rat geben, wenn du es dennoch tun willst, dann tue es zwischen dir und ihm und sprich nicht schlecht über deinen Imam. Ja, sollen wir nicht mehr das Gute gebieten, Schlechte verbieten? Seht ihr, wie Leute Dinge vermischen? Wissen bedeutet differenzieren. Es geht nicht darum, wie wir noch sehen werden, dass du Sünden als Sünden erklärst. Es gibt Zinsen. Zinsen sind Haram. Zinsbanken dürfen in einem islamischen Land nicht sein. Das darfst du gerne sagen. Hat kein Mensch gesagt, das darfst du nicht sagen. Das musst du sogar. Bist du ein Mensch, der zu Allah aufruft, musst du natürlich sagen, Alkohol ist verboten. Diese Diskos dürfen nicht sein. Wir sind ein muslimisches Land. Zinsen dürfen nicht sein. Und das machen und die Gelehrten. Wie viel und wie oft reden die Gelehrten über diese Sache? Um was geht's, dass du diesen Herrscher angreifst? Du, Herr XY, Präsident, König, wie kannst du es wagen, dies vor allen Leuten, ohne dass er anwesend ist? Das ist diese Bedingung, die ich gleich erwähnen werde, wie die Ulema es gesagt hat. Es geht um was? In seiner Abwesenheit. Also, wenn wir reden über die Kritik, die nicht erlaubt ist, nach den Aussagen der Salaf, das ist nicht meine erfundene Ansicht, oder von irgendeinem Gelehrten die erfundene Ansicht. Das ist die Ansicht der Salaf. Und wer jetzt sagt, diese Ansicht ist Heuchelei, der soll sich die Religion suchen, die ihm passt. Also wir reden hier über den Islam. Und der Islam ist was? Das, was der Allah sagt und der Gesandte sagt, mit Verständnis von wem? Al Jazeera und CNN? Oder mit dem Verständnis von As-Sahaba, radiallahu anhum, die ihnen folgen. Das heißt, wenn du denkst, du bist mutiger, wahrhaftiger als die Sahaba, dann stimmt bei dir was nicht. Also, noch einmal die Fälle bitte unterscheiden. Erster Fall, ich kritisiere Sünden. Musst du machen. Das ist deine Aufgabe, besonders als Gelehrter. Da es gibt Zinsen, sage, Zinsen sind Haram. Darum geht's nicht. Die zweite Sache ist, nein, ich kritisiere nicht die Sünde, ich kritisiere den Herrscher. Sehr schön. Hier gibt's zwei Fälle. Kritisierst du ihn, wobei du zu ihm gegangen bist, du bist in seiner Nähe, du redest jetzt mit ihm, vor ihm, mache das. Auch wenn andere da sind. Auch wenn andere da sind. Denn das ist das, was As-Sahaba getan haben. Das heißt, wir haben Überlieferungen. Ibn Umar hat Al-Hajjaj kritisiert in Anwesenheit von Al-Hajjaj. Andere Sahabe, wie wir gleich sehen werden, haben einige Anführer kritisiert in Anwesenheit. Das heißt, du gehst zu diesem Präsidenten, zu diesem Minister, zu diesem König, zu diesem XY. So nebendran sind jetzt noch ein paar Leute. Bitteschön. Herr Minister, das geht nicht, dass Sie jetzt noch einmal diese Darlehen-Dingens da erleichtern und so weiter und so. Das ist Haram, darf man nicht machen. So was sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu? Er sagt, wenn du nicht befürchtest, dass dieser Minister, König, Herrscher, irgendwas dich umbringt, bitteschön, mach das. Also was bei ihm? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, kalimatu haqqin inda. Ein wahres Wort bei einem ungerechten Herrscher. Also in seiner Anwesenheit. Und zwar wurde überliefert, Sa'id ibn Jumhan sagt, ich kam zu Abdullah ibn Abi Aufa, als er sein Augenlicht verloren hat und grüßte ihn. Er sagte zu mir, wer bist du? Er konnte nicht mehr gut sehen oder nicht mehr sehen. Er sagte, wer bist du? Ich sagte, ich bin Sa'id. Er fragte, was ist mit deinem Vater? Ich sagte, die Azariqa haben ihn getötet. Azariqa ist eine Gruppe unter den Khawarij. Die Khawarij, ja, die haben ja die Muslime getötet, so wie ISIS heute und Co. Da sagte er, Allah verfluche die Azariqa. Allah verfluche die Azariqa. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind die Hunde des Höllenfeuers. Ich fragte, nur die Azariqa oder alle Khawarij? Er sagte, nein, alle Khawarij. Ich sagte, aber der Herrscher unterdrückt die Menschen und handelt mit ihnen ungerecht. Da nahm er meine Hand, drückte sie heftig und sagte, wehe dir, halte dich an die große Gemeinschaft. Halte dich an die Gemeinschaft. Wenn der Herrscher von dir hört, dann geh zu ihm in sein Haus und sag ihm, was du weißt, also was die Wahrheit ist. Wenn er deinen Rat annimmt, dann gut. Wenn nicht, dann lasse es, denn du bist nicht wissender als er. Gemeint ist, vielleicht hat er seine Entschuldigung, vielleicht aber auch nicht. Ausschlaggebend ist also was, dass er gesagt hat, du willst kritisieren? Geh. Was meint er, halte dich an die Gemeinschaft? Sei kein Grund für einen Bürgerkrieg. Und wer jetzt kommt und sagt, warum Bürgerkrieg? Hast du islamische Geschichte gelesen oder nicht? Also hast du was davon gehört? Nein? Dann sei bitte ruhig. Dann diskutier nicht. Schau dir an, was in der islamischen Geschichte alles passiert ist. An Blutvergießen. Und warum? Und dann rede. Damit du weißt, warum die Ulama so strikt dagegen sind. Sie wollen Blutvergießen verhindern. Aber Al-Haq muss doch, es wird Blutvergießen geben und Al-Haq wird nicht umgesetzt, weil dieser Herrscher wird nicht nachlassen. Und die Bewahrung des Lebens ist eines der Maxime des Islams, der Zielstrebungen, Zielsetzungen des Islams. Wenn du jetzt kommst, so egal, dann stirbt die halbe Bevölkerung. Ist das, was die Sahaba sagen? Woher hast du diese Haltung? Nein, egal. Hauptsache, es gibt keine Sünden mehr. Und egal, wenn die halbe Bevölkerung stirbt. Wer von den Sahaba hat diese Ansicht gehabt? Warum erfinden wir Meinungen? Woher hast du das? Hat das der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam? Also die Bewahrung des Lebens, die Bewahrung der Würde, dass die Frauen nicht missbraucht werden, dass die Gebiete nicht zerstört werden, das ist ein islamisches Gebot. Ebenso gab es einen Aufstand gegen Yazid. Und Yazid ist ja wohl bekannt, oder nicht? Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah, radiallahu an, ein edler Sahabi. Sein Sohn aber war ungerecht. In seiner Zeit ist Al-Hussein, radiallahu an, ermordet worden. Was die Schiiten dann immer feiern, also was heißt sie feiern, sie trauern dann und schlagen sich selbst, ja, am Tage von Ashura, was natürlich mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat, dass sich selbst schlagen und Blut vergießen. Ibn Umar radiallahu an lebte zu dieser Zeit von Al-Yazid und es gab Aufstände gegen Al-Yazid und Ibn Umar hat gesagt, nein. Da mache ich nicht mit. Also bitteschön. Bist du mutiger, gelehrsamer, gottesfürchtiger, wissender als Ibn Umar? Als Ibn Abbas? Radiallahu anhuma. Also bitte. Also bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Emotionen, aber guck mal, der ist ungerecht. Ist gut, das haben wir verstanden. Keiner sagt, der Ungerechte ist nicht ungerecht. Es geht um welchen Herrscher? Um den Ungerechten. Also wir bestätigen, er ist ungerecht. Aber was willst du jetzt machen? Ein Bürgerkrieg anzetteln? Oder wenn es nicht so weit kommt zum Bürgerkrieg, dass die Hälfte der Ulama im Knast ist? Geht es dir jetzt besser? Wer soll dann Da'wah machen? Das ist ja das Tolle. Ja? Du bist jetzt zufrieden, Sheikh XY ist im Gefängnis, sehr schön. Übernimmst du jetzt seine Rolle? Oder redest du nur über die anderen, oh, das ist ein Palastgelehrter. Machst du das, was dieser Sheikh gemacht hat, bevor er im Gefängnis ist? Das heißt also, und diese Shuyukh, sehr viele, möge Allah ihre Unterdrückung aufheben, haben ja gar nichts gesagt. Ja? Das ist ja einfach nur, weil sie zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen. Ja? Aber das ist ja der Unterschied. Noch einmal, das Gute gebieten, das Schlechte zu verbieten, im Sinne von über Sünden allgemein zu reden, dass es haram ist, über Pflichten allgemein zu reden, dass sie Pflicht sind, ohne Angriff an die Herrscher, das ist eine Pflicht, die muss man tun. Und das machen auch die Gelehrten. Das ist ja nicht die Diskussion. Die Diskussion mit den Fanatikern ist, er hat nicht über Präsident XY geredet. Also ist er kein Gelehrter. Woher hast du diesen Maßstab? In welchem Werk von den Ahl Sunnah steht, dass das ein Maßstab ist? Einige Ulama, also Zitate von einigen Ulama, zum Beispiel wie von den Ulama der Da'wa al-Najdiya, wie zum Beispiel Muhammad ibn Abdul Latif oder Muhammad ibn Ibrahim und so weiter und so fort. Sie sagten, was an Sünden und Verfehlungen seitens der Herrscher vorkommt, das jedoch nicht zum Unglauben führt und nicht den Austritt aus dem Islam bedeutet, darin ist es verpflichtend, ihnen auf rechtschaffene Weise und mit Sanftmut den Rat zu geben, so wie es der Weg der Salaf war. Achtung, jetzt kommt, ohne sie in Versammlungen bloßzustellen, ohne die Menschen gegen sie zu sammeln und ohne zu glauben, dass dies Teil des verpflichtenden Verbietens des Verwerflichen sei. Dies ist ein schwerer Irrtum und offensichtliche Unweisheit. Denn derjenige weiß nicht, welche gewaltigen Verderbnisse daraus für Religion und Welt, also für das Leben, entstehen. Wer ein Herz hat, das Allah mit Licht erleuchtet hat und den Weg der frommen Salaf und der Imame der Religion kennt, der weiß das. As-Sa'di, rahimahullah, sagt, das Bittgebet für die Rechtschaffenheit und ihren Erfolg, also was man, was die Nasiha, also aufrichtiger Rat, angeht gegenüber den Herrschern, muslimischen Herrschern. Er sagt, dass man Bittgebete macht. Denn wenn sie rechtschaffen sind, ist dies auch zum Wohl ihrer Untertanen. Und man soll es unterlassen, sie zu beschimpfen oder bloßzustellen oder ihre Fehler zu verbreiten, denn dies bringt viel Schaden, Unheil und großes Verderben. Wer bei ihnen etwas Verwerfliches sieht, das nicht erlaubt ist, der soll sie im Verborgenen darauf hinweisen, nicht öffentlich, mit Sanftmut und angemessenen Worten, die den gewünschten Effekt erzielen. Dies ist gegenüber jedem Mensch gefordert, also dass du ihn nicht öffentlich bloßstellst, umso mehr gegenüber den Herrschern. Wer sie auf diese Weise ermahnt, der erreicht viel Gutes. Und dies ist ein Zeichen von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und hüte dich, sagt er weiter, o du, der du auf diese lobenswerte Weise Rat gibst, davor, dass du mit deinem Rat vor den Menschen prahlen willst, indem du sagst, ich habe ihnen den Rat gegeben und ich habe gesagt und ich habe getan. Denn das ist ein Zeichen von Heuchelei und ein Merkmal schwacher Aufrichtigkeit. As-Sa'di, rahimahullah. Ibn Baz, rahimahullah, sagte, es gehört nicht zur Methodik der Salaf, die Fehler der Herrscher öffentlich zu machen und sie auf den Kanzeln, also Mimbar, zum Beispiel in den Moscheen, zu erwähnen. Denn das führt zu Unruhe, zur Verweigerung von Gehorsam in erlaubten Dingen und mündet in Aufruhr, der schadet und nicht nützt. Die von den Salaf angewandte Methode ist, die Ermahnung vertraulich an den Herrscher zu richten. Entweder schriftlich oder durch direkten Kontakt oder durch Übermittlung über jemanden, der ihm in Verbindung steht, sodass es ihn erreicht. Was aber das Verwerfliche betrifft, Achtung, jetzt redet er über die Kritik von Sünden allgemein. Was aber das Verwerfliche betrifft, ohne den Täter zu nennen, wie das Erwähnen von Unzucht, das Sinner verboten ist, Alkoholkonsum oder Zins, so ist dies verpflichtend aufgrund der allgemeinen Belege. Welche Belege? Die uns aufrufen, zu Allah aufzurufen, die uns aufrufen, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten. Es genügt, die Sünden zu verurteilen und vor ihnen zu warnen, ohne denjenigen zu benennen, der sie begangen hat, sei es ein Herrscher oder jemand anderes. Er sagt weiter, als die Khawarij in der Zeit von Uthman das Tor des Unheils öffneten und ihn öffentlich kritisierten, nahm das Unheil, das Blutvergießen und die Spaltung überhand und die Menschen leiden bis heute unter dessen Auswirkungen. Die Fitne zwischen Ali und Muawiyah nahm dadurch ihren Anfang. Uthman wurde aufgrund dessen getötet. Auch viele andere Gefährten und Menschen wurden getötet. Und all das war eine Folge des öffentlichen Tadels und der öffentlichen Nennung der Fehler, sodass viele Menschen schließlich begannen, ihre Herrscher zu hassen und ihn dann zu töten. Subhanallah. Also er sagt, wie kam es dazu, dass Uthman radiallahu anhu getötet wurde? Und nicht nur er, sondern viele Sahabe und diese Konflikte überhaupt nicht aufgehört haben, indem öffentlich Uthman kritisiert wurde. Hast du nicht gesehen, was Uthman? Dieser Uthman. Dann kommen Unvernünftige, die dann mitmachen, mitmischen. Was passiert dann? Unruhe, Blutvergießen und so weiter. Sheikh al-Albani rahimahullah sagte über die Aussage von Usama bin Zayd, ich möchte nicht der Erste sein, der dieses Tor öffnet. Er sagte, er meinte damit das öffentliche Anprangern der Herrscher in der Öffentlichkeit. Denn im offenen Tadel liegt etwas, dessen Folgen man fürchten muss, wie es beim öffentlichen Tadel an Uthman geschah, was schließlich zu seiner Tötung führt. Noch einmal, für die, die alles falsch verstehen wollen. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, die Herrscher heute sind so wie Uthman. Also welcher normale Mensch würde das sagen? Sondern, was meinen die Ulama? Sie sagen, wenn die Menschen zum Blutvergießen bereit waren, durch dieses Gerede, obwohl Uthman so rechtschaffen ist. Und trotzdem gab es Unvernünftige, die gesagt haben, nichts da, den bringen wir jetzt um, koste es, was es wolle. Und es waren ja mehrere Tausende. Es waren ja nicht nur 2, 3 Leute. Wenn das damals schon war, dann doch erst recht, wenn wir es nicht mit Uthman zu tun haben, radiallahu anhu. Sondern andere, dann wird nämlich so, Uthman radiallahu anhu hat gesagt, kämpft nicht. Uthman selbst hat ja den Sahaba gesagt, lasst sie, bis er getötet wurde. Ja, was ist aber, wenn jetzt ein ungerechter Herrscher kommt und sagt, vernichtet sie, bringt sie alle um. Und jetzt? Hauptsache, wir haben was getan. Was ist das für ein Unsinn? Haben das die Sahaba so gesagt? Gibt es im Islam nicht das Abwägen von Vorteilen und Nachteilen? Kannst du nicht ein ganzes Land in Schutt und Asche bringen, ohne irgendeinen Erfolg? Entschuldigt, ich muss kurz mal ein bisschen heller machen. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sagt, es ist uns nicht erlaubt, vor den einfachen Leuten über Dinge zu sprechen, die Unruhe gegenüber den Herrschern verursachen. Denn das führt zu Hass ihnen gegenüber und das ist ein großes Verderbnis. Warum? Also, weil diese ungerechten Herrscher dann die Menschen inhaftieren, foltern und so weiter. Ich glaube, das ist ja allgemein bekannt. Der Mensch mag vielleicht meinen, das sei aus Eifer für die Wahrheit oder ein mutiges Aussprechen derselbe. Aber das mutige Aussprechen der Wahrheit geschieht nicht hinter einem Schleier, sondern in der Weise, dass der Herrscher vor dir steht und du ihm direkt sagst, du hast dies und das getan, das war Unrecht und du hast jenes unterlassen, das ist verpflichtend. Das ist das, was geboten ist. Was aber das Reden hinter einem Schleier betrifft, über den Herrscher herzuziehen, also das heißt also nicht vor dem Herrscher, ihn zu beschimpfen oder bloßzustellen, das ist kein mutiges Wort der Wahrheit, sondern pure Verderbnis. Das führt nur dazu, die Herzen gegeneinander zu vergiften, Hass gegen die Herrscher zu erzeugen, sich gegen sie aufzulehnen. Und möge Allah uns bewahren, vielleicht sogar zum offenen Aufstand und zur Aufkündigung des Gehorsams zu führen. Noch einmal. Wir wissen, es sind Ungerechte. Und genau deswegen sagen das die Ulema. Also nicht, ja, aber Sekunde mal, warum sagen die Hass und so? Noch einmal. Es geht darum, dass dies zu Aufruhr führt und zu Bürgerkriegen führt. All das sind Dinge, auf die man achten muss. Und man muss auf dem Weg bleiben, den die Leute der Sunna und der Gemeinschaft gegangen sind. Jetzt kommen natürlich einige und sagen, aber Sekunde mal. Es gab doch Fälle, wo Sahabe öffentlich die Herrscher kritisiert haben. Zum Beispiel, Tariq ibn Shihab, radiallahu anhu, von ihm wird berichtet, dass er sagte, der erste Tag, der am Eid-Tag mit der Khutba begann, bevor das Gebet verrichtet wurde, war Marwan. So, also in dieser Zeit wurde etwas eingeführt, was normalerweise, Salatul Eid, wir beten erst einmal, dann die Khutba. Nicht wie Jumu'ah, zuerst Khutba, dann Gebet. Er sagt jetzt, der Erste, der das eingeführt hat, zuerst Khutba, dann beten im Eid, war Marwan. Da stand ein Mann auf und sagte zu ihm, das Gebet kommt vor der Predigt. Marwan antwortete, was damals war, das ist vorbei. Also das haben wir jetzt geändert. Da sagte Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, der edle Sahabi, dieser hat das getan, was ihm obliegt. Also derjenige, der Marwan gerade kritisiert hat, der hat seinen Job erledigt. Also der hat ihn gelobt. Also barakallahu fik, du hast die Wahrheit gesagt. Ich hörte den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sagten, wer von euch etwas Verwerfliches sieht, der soll es mit seiner Hand ändern. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann mit seiner Zunge. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann mit seinem Herzen. Und das ist der schwächste Glaube. So, jetzt kommen einige und sagen, seht ihr, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu an, der edle Gefährte, hat bestätigt, dass vor den Leuten der Herrscher kritisiert wurde. So, was ist jetzt aber der Unterschied? Der Herrscher war anwesend. Das war in Gegenwart des Herrschers. Und das sagen wir. Du bist bei ihm, kritisieren, bitteschön. Auch wenn Leute da sind. Warum? Weil das nicht so aussieht wie ein Aufstand. Es mag sein, dass in dem Moment ein ungerechter Herrscher sagt, okay, verhaftet ihn. Bitteschön, okay, aber das ist ja dann dieser Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein wahres Wort bei einem ungerechten Herrscher. Rinde bei ihm. Das ist genau das, was der Prophet gesagt hat, alaihi salatu wasalam. Also ist das kein Argument dafür, auf der Kanzel, wie die Ulema es als Beispiel genommen haben. Denn dieser Ratschlag ist in Anwesenheit des Herrschers. Ein weiterer Hadith. Also in einer anderen Überlieferung vom selben Hadith, Abu Sa'id radiallahu anhu sagte, die Menschen blieben in dieser Angelegenheit standhaft, also dass sie was gemacht haben, zuerst beten, dann die Predigt. Bis ich mit Marwan hinausging, als er Statthalter von Medina war. Er war der Gouverneur von Medina. An einem Eid-Tag, ob Opferfest oder Eidul Fitr, also eins von beiden. Er sagt jetzt, als wir zum Gebetsplatz kamen, sahen wir dort eine Kanzel, die Kathir ibn Abi Salt gebaut hat. Marwan wollte sie besteigen, bevor er betete. Da zog ich an seinem Gewand, doch er zog es zurück. Also Abu Sa'id zieht ihn, um ihm zu sagen, zuerst beten. Und er zieht, nee, ich mache zuerst die Predigt. Ich sagte zu ihm, bei Allah, ihr habt etwas verändert. Da sagte Abu Sa'id, bei Allah, ich weiß nichts Besseres als das, was ich nicht weiß. Also er sagte, also guckt mal, ich, das, was ich weiß, und zwar, dass das Gebet zuerst vollzogen wird, ist besser als das, was ihr gemacht habt, worüber ich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich habe das noch nie mitbekommen. Marwan erwiderte, die Menschen blieben uns nach dem Gebet nicht mehr zuhören, also sie saßen nicht mehr, also machten wir die Predigt vor dem Gebet. Also das war der Grund, warum er das getan hat. So, jetzt ist das ein Argument dafür, dass man öffentlich den Herrscher kritisieren darf, obwohl er nicht anwesend ist? Nö. Sondern er war ja in der Nähe. Er hat mit ihm geredet. Bitteschön, das ist der Hadith des Propheten, alaihissalatu wassalam. Es muss nicht sein, unter vier Augen, muss nicht sein. Es wäre besser, sagen die Ulama, es ist besser. Und wie Ibn Uthaymin zum Beispiel und andere Ulama sagen, auch das, wenn es nicht unter vier Augen ist, aber in Anwesenheit, ist abhängig vom Nutzen. Wie Ibn Abbas sagt, denkst du, er wird dich töten, mach's nicht. Wenn du denkst, es wird nichts bringen. Okay, ich habe jetzt mein Wort gesagt, aber da wird nichts ändern, er wird mich töten. Sollte er tatsächlich diesen töten, ist er ein Märtyrer. Aber dass der Gelehrte weiterlebt, ist doch für uns umso besser. Wir können weiter von ihm lernen. Deswegen Ibn Baz, rahimahullah, sagte, das Leben fi sabilillah ist anstrengender als das Sterben fi sabilillah. Das Sterben fi sabilillah ist ein Moment, zack, ist er tot. Aber das Leben fi sabilillah ist ein täglicher Kampf der Standhaftigkeit. Also es war kein öffentlicher Tadel in Abwesenheit vor allen Leuten. Habt ihr nicht gesehen und habt ihr nicht gehört und wie kann der nur und das gibt's nicht. Sondern das war in Anwesenheit und in diesem Hadith, in dieser Überlieferung, in diesem Wortlaut, heißt es sogar, er hat ihn gezogen. Also er hat mit ihm face to face, also untereinander geredet. Ein weiterer Hadith, Umara ibn Ru'ayba radiyallahu an sah Bishr ibn Marwan, Sohn von Marwan, auf der Kanzel, auf dem Minbar, wie er beide Hände gehoben hat und Dua gemacht hat, während der Khutbah. Da sagte er, Umara, möge Allah diese beiden Hände entstellen. Ich sah den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nie mehr tun, als dass er so mit der Hand machte und er deutete mit seinem Zeigefinger. Hier sehen wir, wie die Sahaba gegen die Bid'ah aktiv waren. Für alle, die sagen, ja, ist so, muhim Dua, oder? Hauptsache, hat es der Prophet getan, alayhi salatu wasalam, hat nicht, was machst du? Warum machst du das? Jetzt kommen einige und sagen, siehst du, das war ja während der Khutbah und der Khutbah ist ja voll mit den Menschen. Also darf man öffentlich Kritik üben. Auch hier wieder, war dieser Anführer, dieser Herrscher anwesend oder war er nicht anwesend? Er war anwesend. Bitteschön. Jetzt, wenn jemand kommt und sagt, was, das spielt doch keine Rolle, ob er anwesend ist oder nicht. Doch, doch, natürlich spielt es eine Rolle. Denn wenn er nicht anwesend ist und die Leute reden und die Leute reden und die Leute reden, dann wird es immer mehr zu einem Aufstand. Und was wollen wir denn? Was wollen die Gelehrten? Sie wollen Blutvergießen verhindern. Wenn du der Ansicht bist, egal, soll die Stadt im Blut baden, dann lern deine Religion. Es gibt ja Leute, die sagen, egal, das muss so sein und so weiter, das muss Tod und Blut. Ist das die Religion? Ist das der Islam? Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Kaaba zerstört wird, ist einfacher bei Allah, nicht so schlimm bei Allah, wie das Blutvergießen eines Muslims. Bewahrung des Lebens ist ein großes Ziel des Islams. Ein weiterer Hadith. Und zwar, als Muawiyah radiallahu an, der Anführer war in einem Kriegszug gegen die Römer, haben die Muslime dann einiges an Kriegsbeute bekommen. Und Muawiyah sagte dann, die Leute sollen es verkaufen, und zwar mit hinausgezögerter Zahlung, also mit Verzug. Also du bekommst jetzt dein Gefäß, das waren Silbergefäße, aber die Bezahlung kommt später, wenn die Soldaten ihr Lohn bekommen, hat Muawiyah gesagt. Nehmt, verkauft und bezahlt später. Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, als er mitbekommen, der war mit, also ein Krieger in dieser Armee, und er hat mitbekommen, was machen die Leute, die verkaufen gerade diese Silber- oder auch Goldgefäße, aber bezahlen nicht direkt. Die sagen, ich bezahle dich, wenn wir zu Hause sind. Da sagte er, ich habe den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, also er stand auf, inmitten der Leute, und er sagte, ich habe den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gehört, wie er den Handel mit Gold gegen Gold, Silber gegen Silber, Weizen gegen Weizen, Gerste gegen Gerste, Datteln gegen Datteln und Salz gegen Salz untersagte, außer gleich gegen gleich, Hand zu Hand. Wer hinzufügt oder etwas dazu bekommt, der hat Zins genommen. Das sind die sogenannten Zinsgüter. Die darfst du nicht mit etwas anderem bezahlen. Die Zinsgüter darfst du nicht mit etwas anderem bezahlen. Das heißt, du darfst nicht, also du darfst nicht das Gleiche in anderen Mengen, das meine ich. Also, du bezahlst, du gibst 1 Gramm Gold und bezahlst dafür 2 Gramm Gold. Das geht nicht. Du gibst 1 Kilo Dattel, bekommst dafür 2 Kilo Dattel. Das geht nicht. Also diese Waren, wenn du Handel treibst, gleiche Menge. Das nennt man den Mengenzins. Und bei Gold gilt auch noch, es muss sofort sein und nicht später. Kein Verzugszins. Das heißt also, wenn ich heute Gold kaufe, muss ich es auch heute sofort bezahlen. Nicht erst später bezahlen, darf ich nicht. Ich kann nicht zum Goldverkäufer gehen und sagen, gib mir mal einen Goldring, von mir aus für eine Frau eben, ich bezahle dich morgen, ist nicht erlaubt. So, das sind Zinsgüter. Jetzt, Ubadah ibn Samit hat das kritisiert, bitteschön, und das ist der Beleg dafür, dass wir Sünden kritisieren sollen. Hat er jetzt gesagt, boah, dieser Muawiyah. Nee, er hat gesagt, hallo Leute, das ist Zins, was ihr gerade tut. Sehr schön. Muawiyah hat das mitbekommen, was Ubadah ibn Samit gesagt hat. Er sagte, Muawiyah, was ist los mit manchen Männern, dass sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam Aussagen zuschreiben, obwohl wir auch bei ihm anwesend waren und ihn begleiteten, aber nie so etwas von ihm hörten. Also, Muawiyah sagte, es ist Kunde mal, also ich habe mein ganzes Leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht, habe sowas noch nie mitbekommen. Gut, aber trotzdem kannst du einen Hadith mal nicht gehört haben. Aber er sagte, also ich habe es nicht mitbekommen, wie kann er das behaupten? Auf jeden Fall, da stand Ubad ibn Samit auf und redete mit wem jetzt? Mit Muawiyah. Er sagte ihm, wir werden ganz gewiss berichten, was wir vom Gesandten gehört haben. Auch wenn es Muawiyah nicht gefällt. In einem anderen Wortlaut sagte er zu Muawiyah, ich werde nicht mehr, also er sagte, ich sage dir, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, und du diskutierst, er sagte, ich werde nicht mehr an derselben Stelle bleiben, am selben Platz bleiben, wo du bist. Ist zurück zu Umar. Umar war damals der Kalif. Da sagte Umar, was ist los? Warum bist du gegangen? Dann hat er ihm das erklärt, was passiert ist. Dann sagt er ihm, geh zurück zu Muawiyah und sag ihm, er soll dich in Ruhe lassen. Und das, was du gesagt hast, das stimmt. So. Hat jetzt Ubadah ibn Samit radiallahu anhu in Abwesenheit von Muawiyah kritisiert? In Abwesenheit von Muawiyah hat er den Zinshandel kritisiert. Du sollst nur ja machen. Aber er hat nicht Muawiyah kritisiert. Damit es nicht zu Spaltungen kommt. Aber vor ihm, bitteschön, du siehst deinen General, du siehst deinen Herrscher. Guck mal so und so, das geht so nicht. Bitteschön, das sollst du ja machen. Also wir sagen nicht, du siehst Sünde, ich höre nichts, sehe nichts und rede nicht. Nein, nein. Über die Sünde allgemein, Missstände allgemein, sollst du reden. Es gibt Korruption, das ist nicht erlaubt. Es gibt, Allahu alam, was weiß ich was. Aber nicht so kritisieren, dass du den Herrscher erwähnst. Warum nochmal? Weil deswegen der Herrscher in den meisten Fällen zu noch mehr Unterdrückung vollziehen wird. Wenn also, zum Abschluss, barakallahu fikum, die Ulama so eine Haltung haben, wenn du nicht hörst von den Ulama, dass sie in einem Livestream oder was weiß ich wo einen Präsidenten oder einen König oder so kritisieren, dann darfst du nicht sagen, boah, guck mal, das sind Palastgelehrten, die wollen nicht die Wahrheit sagen, das sind Heuchler. Lern erstmal deine Religion. Lern erst einmal das, was die Sahaba gemacht haben. Lerne, was As-Salaf us-Salih unterrichtet haben, damit du weißt, das, was die Gelehrten machen, ist das, was zu tun ist. So wie es der Prophet, alaihissalatu wassalam, sagte, so wie es die Sahaba, radiallahu anhum, machten und so wie es die Salaf auch vollzogen haben und wie es die Gelehrten dann auch berichtet haben. Das heißt nicht, dass man Unrecht zu Recht erklärt. Nein, Unrecht ist Unrecht. Sünde ist Sünde. Fehler ist Fehler. Es geht nicht darum. Und die Ulama kritisieren die Banken, die mit Zinsen, Alkohol, das verkauft wird, Festivals, in denen Haram ist. Die Ulama reden und reden. Ja, aber die Herrscher wollen nicht umsetzen. Du hast doch gehört, was An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte. Und die anderen. Hast du deinen Job erledigt? Das war's. Das ist deine Aufgabe, mehr nicht. Die Rechtleitung obliegt Allah, ist nicht in unseren Händen. Ja, aber wie kann die Situation sich ändern? Indem wir uns ändern. Indem wir uns ändern. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wer sind denn bitte schön die Kunden in diesen Banken? Wer sind denn bitte schön die rumhampeln und rumtanzen in diesen Festivals in den muslimischen Ländern? Wer sind denn diejenigen, die Alkohol trinken, bitte schön, und Bierflaschen kaufen? Es sind die Muslime dort. Es sind die Muslime. Das heißt, möchtest du das ändern? Wie Ibn Baz, rahimahullah, das hat schon öfters erwähnt, als man ihm gesagt hat, warum kritisiert ihr nicht die Herrscher, dass sie die Banken schließen? Er sagte, geht nicht hin, da machen die Banken zu. So einfach ist das. Wenn wir in den muslimischen Ländern sehen, die Filmindustrie, Serienindustrie, wie sie im Ramadan jährlich unzählige hunderte von Serien ausstrahlen. Wer sind denn bitte schön die Zuschauer? Die Aliens? Es sind die Muslime, die dort leben und im Ramadan sich diese Serien, die voller Sünden sind. Voller Sünden. Ehebruch, Drogen, Kriminalität, Allah, die schlimmsten Sünden, die es überhaupt gibt, werden dargestellt in diesen Serien. Wer schaut denn sich das an, bitteschön? Wenn die Muslime sich das nicht anschauen, würde man nicht mehr diese Serien produzieren. So einfach ist das. Also leiste du deinen Beitrag, dass die Menschen zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla uns einsetzen und nicht ersetzen. Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und uns voll und uns recht leiten, der Wahrheit zu folgen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Unwahrheit als Unwahrheit zeigen und uns recht leiten, sie zu meiden. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.